Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Mit Florian Werner. Einen schönen guten Morgen erstmal.
Ja, einen schönen guten Morgen, Frau Köster.
Sie sind Schriftsteller, Literaturwissenschaftler, Ehemann und Vater. Und um eine Vorstellung von Ihnen zu bekommen, mit was Sie sich gerne beschäftigen, können Sie uns ein paar Ihrer Buchtitel nennen?
Also ich habe ein Buch geschrieben über die Kulturgeschichte der Kuh. Die Kuh, Leben, Werk und Wirkung hieß das. Dann habe ich ein Buch geschrieben über auch ein eher kulturgeschichtliches, erzählendes Sachbuch über Exkremente. Das hieß Dunkle Materie. Die Geschichte der Scheiße, pardon, wenn ich das so deutlich sagen muss. Ich habe eins geschrieben, oder zwei eigentlich, über den Weltuntergang. Verhalten bei Weltuntergang hieß eins davon. Und jetzt eben zuletzt ein Wanderbuch, Der Weg des geringsten Widerstands. Also schon eine relativ große Bandbreite an Themen, glaube ich.
Entstanden ist dieses Wanderbuch im vergangenen Sommer. Stand da einfach mal wieder so ein Projekt an, nachdem Sie schon den Weltuntergang, die Kuh und sämtliche andere Dinge bearbeitet hatten?
Ja, da konnte nichts mehr kommen nach dem Weltuntergang. Nein, es war mir schon sehr, sehr lange klar, dass ich gerne ein Wanderbuch schreiben möchte, einfach weil ich leidenschaftlicher Wanderer, Bergsteiger bin und dachte immer, Mensch, dann als Autor ist irgendwann auch der Zeitpunkt gekommen, um das irgendwie zu verschriftlichen. Ich wusste aber lange nicht so recht, wie das gehen soll, weil es gibt ja einfach schon sehr, sehr viele Wanderbücher, sei das jetzt über den Jakobsweg oder über das Himalaya oder eben Extremtouren. Und dann kam ich eben irgendwann auf diese Idee, das ganz anders zu machen und eben den Weg des geringsten Widerstandes zu wählen und gar kein Ziel anzupeilen.
Und wenn man auch erstmal hört, noch ein Wanderbuch, also ich muss gestehen, ich dachte, oh wei, was erwartet mich jetzt? Wahrscheinlich eine langweilige Lektüre, und war dann aber schon gleich bei der ersten Seite begeistert. Und das liegt daran, weil Sie sehr offen erzählen und weil Sie aber auch sehr viel Kulturhistorisches mit reinbringen und auch lustige Geschichten, alleine Ihre Vorbereitung. Vielleicht, Sie steigen schon mit der Fußpflege ein. Wie sah die aus? Ja,
sehr, sehr männlich, heroisch natürlich. Die Pediküre steht am Anfang der Wanderung. Aber ich glaube, jeder, der wandern war schon
das
mal, der
aber
weiß,
nicht nur
dass die Füße, die müssen sich wohlfühlen. Das heißt, man braucht gute Stiefel, und aber die Füße müssen auch stimmen. Und mir war klar, also dieses Projekt, Der Weg des geringsten Widerstandes, es ging eben auch darum zu gucken, welches ist der angenehmste Weg, welches ist die beste Bodenbeschaffenheit, wo ist der Weg weicher zu gehen. Und da müssen eben auch die Nervenzellen in den Füßen freigelegt werden. Deswegen habe ich tatsächlich vorher so ein bisschen Hornhaut weggeraspelt und eben so mit verschiedenen Fußpflegewerkzeugen die Füße gepflegt, damit ich dann auch wirklich ganz sicher sein kann, das hier ist der weicheste Weg, auf dem ich mich gerade befinde.
Und dieser Weg des geringsten Widerstands, wie sah der dann für Sie dann auch aus? Was haben Sie sich vorgenommen?
Ich habe als allererstes einen 10-Punkte-Katalog geschrieben, so eine Art 10 Gebote des geringsten Widerstandes, wo ich versucht habe zu formulieren, es ist natürlich auch nicht alles allzu ernst zu nehmen, also nicht so wie die richtigen 10 Gebote, aber
Sie brechen Ihre Gebote dann ja auch.
Ich breche die auch hin und wieder, ganz selten mal, wo ich eben niedergeschrieben habe, wie das gehen könnte, so ein Weg des geringsten Widerstandes. Also Paragraph 1 lautet, glaube ich, du sollst den Weg vor deiner Haustür beginnen oder du sollst nicht wissen, wohin er dich führt. Man soll also keine Karte bei sich tragen, auch kein GPS benutzen oder andere böse digitale Werkzeuge und sich einfach treiben lassen und eben eigentlich bei jeder Weggabelung, Kreuzung, immer überlegen, was ist jetzt gerade der einfachere Weg? Also nicht irgendeinen großen Gipfel anzustreben oder irgendein, ja, etwas besonders Schwieriges, sondern zu sagen, okay, rechts geht's bergauf, dann gehe ich lieber links. Und der Wind weht heute von Westen, dann gehe ich heute nach Osten. Und jetzt geht die Sonne gerade auf, dann gehe ich ihr ein bisschen entgegen, bis sie mir zu sehr ins Gesicht brennt, und dann gehe ich woanders hin.
Also schräge Idee, worauf Sie da alles gestoßen sind. Wir gehen mal ins Detail. Und Sie waren dann unterwegs im vergangenen Sommer, 17 Tage lang. Gab es bei Ihnen, Sie haben das alleine gemacht, gab es da so eine gewisse Sehnsucht nach einer Einsamkeit?
Auf jeden Fall. Ich denke, jeder, der gerne wandern geht, kennt dieses Gefühl, dass man natürlich weg möchte, erstmal von seinen täglichen Verblendungszusammenhängen, aus seinem Beruf, aus seinem Umfeld, und die Einsamkeit zu spüren. Das war aber erstmal ziemlich schwierig. Ich lebe eben in Berlin, in Prenzlauer Berg, und das heißt, bis es wirklich einsam wurde, das dauerte schon so 2 Tage, 3 Tage mindestens. Also den ersten Tag bin ich wirklich, ja, einfach durch Berlin-Mitte gelaufen, auf der Suche nach dem Weg des geringsten Widerstandes. Und dann irgendwann am zweiten Abend habe ich dann am Wannsee gezeltet. Da war es dann zum ersten Mal so richtig einsam.
Den Weg zu finden, Sie beschreiben das dann auch, was es beispielsweise für Kunstprojekte gibt. Ein Kunstprojekt, das jemand immer den Leuten hinterhergelaufen ist, einen ganzen Monat lang, bis sie dann aber irgendwo, ja, in den Hauseingang verschwunden sind. Da wollte er dann auch nicht hinterher. Waren Sie verleitet, auch solchen Dingen zu folgen?
Naja, ich fand das sehr inspirierend. Ich habe natürlich viel gelesen, sowohl vor als auch während der Wanderung. Da habe ich dann irgendwie noch so zwei dicke Bücher über die Geschichte des Kunstwanderns und die Philosophie des Wanderns mitgeschleppt. Und Vito Acconci ist der Performance-Künstler, den Sie gerade erwähnen. Das war also ein amerikanischer Performance-Walker, also ein Mann, der eben das Gehen versucht hat, zur Kunst zu erheben. Und das hieß, glaube ich, Following Piece, also das ein Stück, in dem es um das Folgen geht. Und ja, tatsächlich ist er immer, hat er sich willkürlich jemanden rausgesucht und hat ihn verfolgt durch New York, war das, glaube ich, immer so lange, bis es eben nicht mehr ging. Klar, wenn er irgendwie bei sich zu Hause in die Wohnung ging, konnte er nicht mehr ihm nachgehen. Und das waren schon so Sachen, von denen ich mich immer wieder habe inspirieren lassen unterwegs. Ich habe es dann aber nicht gemacht. Und ich muss auch sagen, heute, 2018, könnte das schon auch sehr, sehr dubios wirken, wenn man Menschen verfolgt auf der Straße mit einem großen Tornister auf dem Rücken.
Ja, und von wegen Kunstprojekt. Ich meine, wenn man sich dann auf den Weg macht, dann sieht das die Realität ganz anders aus. Sie wurden nämlich von Kühen verfolgt, von Zecken ausgesaugt und sie wurden beim Zelten fast überfahren. Da gab es auch einige Horrorerlebnisse. Was ist denn so das schlimmste Bild, was Ihnen in der Erinnerung geblieben ist?
Ich vermute, das letzte Erlebnis, was Sie gerade erwähnt haben, dass man im Zelt überfahren wird. Ich dachte, das wäre auf jeden Fall eine sehr originelle Todesart, aber keine, durch die ich gerne sterben möchte. Das war an der Elbe und das war eigentlich, das Absurde war, es war so unglaublich einsam und wunderschön. Ich habe also direkt so zwischen zwei Buhnen, also an einer kleinen Bucht an der Elbe gezelt. Es war kein Mensch aus mir da. Man konnte abends da noch nackt in die Elbe springen und baden gehen. Danach habe ich es mir bequem gemacht im Zelt und den Füchsen beim Bellen zugehört. Und dann war, gerade als ich eingeschlafen war um Mitternacht, hörte ich plötzlich eben ein Motorengeräusch und dann sah ich auch gleich die Frontscheinwerfer eines Autos, das also voll auf mein Zelt zuhielt, was merkwürdig war, weil es war wirklich Kilometer von der nächsten Straße entfernt und man durfte da nicht zelten, aber ganz bestimmt nicht Auto fahren. Und gut, ich könnte jetzt nicht hier sitzen und davon erzählen, wenn nicht der Kollege im Auto noch in allerletzter Sekunde die Kurve bekommen hätte und an meinem Zelt vorbeigesteuert wäre.
Was haben Sie denn gemacht in der Situation? Sind Sie aufgesprungen? Sind Sie ruhig geblieben? Haben gedacht, das ist das Ende, ich lasse es kommen?
Ich dachte, das ist das Ende und ich will es nicht kommen lassen, aber ich lasse es eben kommen. Also ich konnte auch nicht aufspringen, weil das Zelt war sehr klein. Es war so ein Ein-Mann-Zelt. Ich war dick im Schlafsack eingepackt. Das heißt, man kann in dem Moment gar nicht viel machen. Man kann eigentlich nur beten, wenn man an einen Gott glaubt und hoffen, dass man gesehen wird. Und das war dann zum Glück der Fall. Und ich bin dann natürlich möglichst schnell aus dem Zelt raus, auch weil ich ja nicht wusste, ist es jetzt die Polizei, die mich hier hops nimmt, weil ich im Biosphärenreservat zelte oder sind es irgendwelche örtlichen gewaltbereiten Jugendlichen, die jemanden suchen,
den
sie in die
gelaufen.
Elbe schmeißen können. Es war dann aber eigentlich ein sehr netter junger Mann, der aber tatsächlich sehr, sehr, sehr viel getrunken hatte und sich dann noch freundlich mit mir unterhalten hat.
Sie haben sich auf eine Wanderung ohne Ziel begeben und als Sie losgelaufen sind, da passierte das, was sich die Landwirte gerade so sehr herbeisehnen. Es schüttete nämlich gleich. Haben Sie gedacht, ach Mensch, blöde Idee, wäre ich doch zu Hause geblieben?
Ich muss gestehen, dass der Gedanke natürlich hin und wieder mich doch überfallen hat. Nicht gleich am ersten Tag, es war tatsächlich so, ich war glaube ich noch keine Viertelstunde von zu Hause losgegangen, als es wirklich losbrach und ich meine komplette schottische Regenausrüstung aus dem Rucksack zerren musste. Und dann habe ich Zuflucht gesucht in so einem Fotoautomaten. Das war mein erstes Biwak. Aber da dachte ich noch nicht ans Umkehren. Aber es war dann tatsächlich, man hat es ja fast vergessen, ein sehr verregneter Sommer, zumindest in Norddeutschland, letztes Jahr. Und ich hatte da schon so Momente der Schwäche.
Und Sie haben aber dieses Motto, sich das Staunen zu bewahren. In welchen Momenten haben Sie denn ganz besonders gestaunt?
Naja, ich glaube, das stand schon auch so als Überschrift über dem ganzen Projekt, eben nicht in eine besonders dramatische Landschaft zu fahren und zu sagen, Mensch, der Grand Canyon, der ist aber tief oder so, also ist ja auch toll, sondern eben wirklich zu sagen, ich gehe ganz bewusst einfach wirklich nur zu Hause los und suche jetzt eben nicht die spektakulären Orte, sondern ich suche eigentlich das Spektakuläre im Alltäglichen und staune darüber. Und das war immer wieder ganz großartig. Also ich glaube dann tatsächlich, es regnete, ich ging los, ich war eine halbe Stunde vielleicht von zu Hause weg und war plötzlich in einer Ecke von Berlin, wo ich vorher noch nie gewesen war, also hinter irgendwelchen Plattenbauten und da sah ich dann eine Bronzeplastik eines rennenden Hasen, in dem ich mich so ein bisschen wiedererkannte als Wanderer und ich bin wirklich in Berlin sehr, sehr viel und sehr lange schon unterwegs, ich gehe viel zu Fuß, ich gehe viel mit dem Fahrrad, fahre ich und da war ich aber noch nie gewesen, dachte, das gibt's doch nicht. Man geht einmal mit diesem komischen Vorsatz zu Hause los und findet sich plötzlich an vollkommen fremden Orten wieder, schon innerhalb kürzester Zeit.
Ist es aber vielleicht auch die Kunst des Alleinreisens, intensiver dann die Dinge wahrzunehmen?
Natürlich, man führt viele Selbstgespräche und man hat natürlich viel Gelegenheit zu gucken, zu lauschen, einfach mit jedem Menschen, der einem entgegenkommt und freundlich zu sein scheint, ein Gespräch zu finden. Und das passiert natürlich viel, viel eher, wenn man alleine unterwegs ist und auch so eine gewisse Offenheit hat für das, was einem da entgegenkommt.
Die SWR1-Hörer schalten sich auch ins Gespräch, Bernd Paul zum Beispiel per WhatsApp. Und der stellt sich nämlich die Frage, wie hoch sind denn eigentlich die Bußgelder, wenn man beim Wildcampen erwischt wird? Sind sie erwischt worden?
Ja, die Frage habe ich mir vorsichtshalber nicht gestellt. Es war eher so, dass in dem Moment einfach dieser Ort an der Elbe am Fluss einfach so malerisch schön war. Es hat in dem Moment nicht geregnet. Und es war so verlockend, da zu campen, dass ich dachte, das ist mir jetzt einfach egal, ob das verboten ist oder nicht. Ich weiß eigentlich bis heute nicht, was es kosten würde, wenn ich erwischt worden wäre.
Und welche Ihrer 10 Gebote, die Sie sich auferlegt hatten, die 10 Gebote des geringsten Widerstands, haben Sie gebrochen?
Eigentlich, ich glaube nur eines, nämlich das, dass man immer bergab gehen muss und niemals bergauf gehen darf. Und zwar war das am Mittellandkanal, der also Deutschland durchzieht, bei Magdeburg in der Nähe, und der eben etwas höher gelegen ist. Der ist so 15, 20 Meter über der Magdeburger Börde, zieht er sich durchs Land. Und ich dachte, was ist das für ein Kumm? Ich wusste nicht, dass der Kanal ist. Ich wusste nur, dass dieser riesige Wall direkt vor mir, und der endet nach links und rechts nicht. Und ich dachte, ich muss da hoch und muss gucken, was da oben ist. Und dann ist oben dieser Kanal. Und da bin ich kurz ausgeschert und bin tatsächlich diesen Berg hochgelaufen. Ich bereue es nicht, aber es war ein Verstoß gegen das dritte Gebot.
Das lautet?
Wenn es rechts bergauf geht, sollst du nach links gehen. Ja.
Genau. Ja, das ist das Problem, wenn man sich die Regeln selber macht. Ne?
Genau. Man kann sie dann brechen, man hat danach Schuldgefühle, aber man ist auch selber der Gesetzgeber gewesen, der sie erlassen hat. Also.
Wandernd unterwegs, ohne Ziel. Diesen Luxus hat sich Schriftsteller Florian Werner geleistet. War es überhaupt ein Luxus oder Strapaze?
Ach, es war insofern schon ein Luxus, als ich dann tatsächlich mit diesem Gedanken an diese Wanderung lange schwanger gegangen bin, aber das erstmal ermöglichen musste. Also ich habe eben auch eine Familie, Frau, 2 Kinder und auch natürlich Arbeit auch in Berlin als Autor, die auf mich wartet. Und dann einfach zu sagen, ich nehme erstmal 3 Wochen frei, lass mal die Kinder fröhlich zu Hause und so. Das war schon ein Luxus, der mir auch ermöglicht wurde, natürlich durch meine Frau. Es war teilweise sehr luxuriös unterwegs, insofern, als ich vollkommen frei war, zu gehen, wohin ich wollte. Und das ist schon ein tolles Gefühl. Man hat einfach diesen Rucksack und ein Zelt und Isomatte und weiß, wenn es mir irgendwo gefällt, eben irgendwo, auch wo es verboten ist, da schlage ich einfach mein Lager auf und lasse den Herrgott einen guten Mann sein. Das war wunderschön. Es war dann aber doch auch immer wieder recht strapaziös, das muss ich eingestehen.
Es gab dann so Situationen, da begegneten ihnen 4 Männer im Wald mit grauen Plastiktüten. Wem oder was waren die hinterher?
Die waren dem japanischen Staudenknöterich hinterher. Ich muss vielleicht noch sagen, in der Nacht davor, da waren die Wildschweine da. Und die waren, glaube ich, weitaus gefährlicher als die Herren mit Plastiktüten, als die plötzlich grunzend um mein Zelt schlichen. Und ich dann einem begegnete, da war das Wildschwein genauso erschrocken wie ich in dem Moment. Und wir sprangen beide grunzend zum Glück in den entgegengesetzte Richtungen davon. Das ging also glimpflich ab. Ich habe danach dann alle meine Essensvorräte aus dem Zelt entfernt, so wie man das auch bei Bären machen soll, und irgendwo aufgehängt im Wald.
Bloß keine Kekskrümel liegen.
Genau,
lassen
damit
so,
die nicht dann nachts auf den Gedanken kommen, bei mir im Zelt nach Essbarem zu suchen. Genau, das waren die Wildschweine, die waren freundlich zu mir. Am nächsten Tag kamen diese 4 Männer mit Plastiksäcken, und eben irgendwann dachte ich, was machen die da? Die gingen also beherzt los und rissen Sachen aus dem Boden. Und dann fragte ich eben irgendwann, sagte, was sammeln sie hier? Und sagten sie, japanischen Staudenknöterich. Gärtner werden das kennen, das ist so ein unglaublich invasives Zeug, was 30 Zentimeter am Tag wächst.
So ein bisschen so herzförmige Blätter, glaube ich.
Das sind so herzförmige Blätter und so ein sehr, so ein etwas schilfartiger Strunk. Und die zogen also zu viert los und um den gesamten Grunewald von diesem invasiven Gewächs zu befreien. Und das fand ich schon eine echte Herkulesaufgabe. Und dann kurz nach ihnen, dann traf ich dann die nächste merkwürdige Person. Das war so eine Art Kräuterhexe, glaube ich, sehr freundlich. Die meinte aber, die würden wahrscheinlich nicht Staudenknöterich sammeln, sondern Ambrosia, Nektar und Ambrosia. Und das war ihr sehr, sehr ernst. Und ich glaube, das gibt es gar nicht. Das gibt es eigentlich nur in der griechischen Mythologie und eben in Berlin am Grunewald, dieses merkwürdige Gewächs Ambrosia.
Also was für unterschiedliche Philosophien dann man auch trifft. Und wenn Ihr Gehirn unterbeschäftigt ist beim Wandern, was haben Sie dann für Beschäftigungen?
Ich habe ziemlich viele Ohrwürmer, eigentlich andauernd. Ich habe sowieso sehr, sehr viele Ohrwürmer. Aber gerade beim Wandern, man hat natürlich eh so einen Viervierteltakt, weil man ja mit zwei Beinen einherschreitet. Und dann stellen sich die Ohrwürmer ein, zum Beispiel das wunderbare Lied A Walking Stick von Leon Redbone. Also meine Ohrwürmer sind thematisch immer sehr nah dran an dem, was ich gerade mache. Also Walking Stick, These Boots Are Made for Walking, kam immer wieder hoch. Krötenwanderung von der Berliner Band Herr Nilsson. Oder natürlich immer wieder Like a Rolling Stone.
Was hat das Wandern, diese 17 Tage Wandern mit Ihnen gemacht?
Es hat mich, glaube ich, sehr weit von mir weggeführt. Die Menschen denken ja immer, man würde wandern gehen, um sich selber zu finden, irgendein tieferes Ich zu finden. Ich glaube eher, ich habe mich selber verloren. Ich war irgendwann nicht mehr ich selbst. Und dann kam ich aber nach Hause und da war ich dann zum Glück wieder da.
Vom Weg des geringsten Widerstands hat sich Schriftsteller Florian Werner leiten lassen und war auf Wanderungen von der Haustür aus 17 Tage lang unterwegs. Und wir haben eben über Ambrosia gesprochen und danke an die SWR1-Hörer. Wir lernen immer was dazu. Es gibt Ambrosia nicht nur in der Mythologie, so wie Sie es eingeordnet hatten, sondern Doris Hesse aus Schönbrunn hat uns geschrieben, Fritz Bauspieß aus Rheinstetten, noch einige andere mehr, die Ambrosia eben auch als Unkraut schon teilweise kennenlernen mussten, denn das ist ein gefährliches Unkraut, was sich immens vermehrt. Aber löst wohl auch Allergien aus? Ich nehme an, Sie leiden nicht an Allergien, Herr Werner,
Nee,
oder?
Zum Glück nicht. Ich muss auch sagen, ich bin sehr dankbar für diese Informationen. Als alter altgriechisch Student dachte ich sofort eben an die griechische Mythologie und dachte, das ist doch das Essen der Götter, Nektar und Ambrosia.
Ja.
Und jetzt erfahre ich, es ist gar nicht so lecker. Die Götter mögen das vielleicht gar nicht oder die Menschen zumindest nicht, weil es ist allergisch. Also
aber
vielen Dank.
Ihr Gedankengang lässt sich vielleicht auch darüber noch erklären. Ihre Frau ist auch Philosophin, Chefredakteurin des Philosophie-Magazins. Liegt die Philosophie vielleicht gleich am nächsten, oder?
Ja, wahrscheinlich wird man da so ein bisschen verdorben, dass man immer alles sofort durch eine philosophische oder mythologische Brille sieht und das viel naheliegendere, nämlich es ist ein Unkraut, dann erstmal nicht sieht. Aber es ist auch ein interessanter Blick auf die Welt, wenn man erstmal so.
Trotzdem hatten Sie auch Bekanntschaft mit dem Naheliegenden, mit Zecken zum Beispiel, von denen wurden Sie ausgesaugt, hatten Sie sich vorher extra impfen lassen. Wie sind Sie vorgegangen?
Vier Zecken auf einmal. Ja, ich habe mich nicht impfen lassen. Ich habe sie dann entfernt natürlich und habe aber auch versucht, das so ein bisschen dialektisch zu sehen. Wir sind ja hier in der Heimatstadt von Hegel, also das Herr-Knecht-Verhältnis. Das war da, glaube ich, ein bisschen umgekehrt. Ich dachte, okay, ich habe gar keine Zecken, sondern die Zecken haben mich. Also sie haben eigentlich mich als Reittier auserkoren und ich bin so eine Art wie so ein Pferd, dass es diese Zecken ein wenig durch die Botanik getragen hat und dann habe ich sie wieder abgesetzt. Auch da habe ich versucht, das so ein bisschen philosophischer zu betrachten und nicht allzu pragmatisch.
Also Sie hatten keine Zeckenzange und haben sie vorschriftsmäßig rausgezogen, sondern sie eher wie so ein kleines Tier komm, lauf wieder in die Natur betrachtet?
Ich habe sie freigelassen, ja.
Wenn man das kann, Respekt. Das könnte ich, glaube ich, nicht. Sie haben ein Buch geschrieben über die Kuh, auch die Kulturgeschichte der Kuh. Das wurde ausgezeichnet als originellstes Wissenschaftsbuch des Jahres. Was können Sie uns über die Kuh sagen, was man so allgemein nicht weiß?
Überraschend könnte vielleicht sein, dass die Kuh, der man ja heute eher ja so eine gewisse Dummheit und Kuhäugigkeit zuschreibt und wo man denkt, das Kuhauge sei besonders stumpf und hässlich. Ich glaube, wenn man heute sagt einer Frau, sie haben aber Kuhaugen, Verehrteste, dann wird sie einem wahrscheinlich eine knallen, zu Unrecht, denn eigentlich traditionell galt das Kuhauge immer als besonders schön. Also eben, ich gehe jetzt auch wieder 2000 Jahre zurück zu den alten Griechen und Römern und da war immer die große Göttin Hera, die wurde immer als die Kuhäugige benannt und das war eben ein besonders großes Kompliment, weil das eben so schöne, sehr, sehr offene Augen sind, mit denen man eben auch doch mit großem Radius ja weit in die Welt guckt, nicht immer nur nach vorne, sondern auch seitlich, wie die Kuh das so macht. Also Boopis, die Kuhäugige, das ist ein Kompliment, was man, glaube ich, wieder salonfähig machen sollte.
Könnten die männlichen SWR1-Hörer heute mal ausprobieren.
Sollen sie mal machen.
Mal gucken, welche Reaktionen es dahin gibt. Sie haben bestimmt noch einiges mehr über die Kuh zu klären. Was gibt es denn noch über die Kuh, was man wissen sollte?
Ich glaube, was wir von den Kühen lernen könnten, das wäre diese unglaubliche Gemütsruhe, die sie ausstrahlen. Ich glaube, das ist das auch, was mich von Kindesbeinen an fasziniert hat für diese Tiere, dass wenn man die so sieht, auf einer Weide stehen und sie liegen ja sehr, sehr viel. Und was machen sie? Meistens sind sie am Wiederkäuen. Und ich glaube, darin ist vielleicht auch das Geheimnis dieser Gemütsruhe zu finden, dass die Kuh eben nicht ständig nach neuen Impulsen und Reizen dürstet oder hungert, sondern dass sie das, was sie einmal aufgenommen hat, sei es gedanklich oder eben das Gras in ihrem Magen, in ihrem Pansen, dass sie das immer wieder hochwirkt und dann nochmal durchkaut. Das ist ja fast wie so eine Meditation. Also ich glaube, 30.000 Mal am Tag kaut so eine Kuh. Und ich glaube, dieses Wiederkäuen, also vielleicht eher auf gedanklicher Ebene, das ist das, was auch wir Menschen uns abgucken könnten von den Kühen.
Was reizt Sie immer wieder an so bestimmten Themen? Sie haben sich dem Weltuntergang gewidmet, Sie haben ein Buch geschrieben, Dunkle Materie, die Geschichte der Scheiße, man muss das leider so sagen, weil der Titel so heißt, oder ein Buch über Schüchternheit. Was ist das in Ihnen, was Sie sich immer rausziehen, dass Sie solche Themen hervorgreifen?
Na, ich glaube, es reizt mich immer wieder, sich der menschlichen Kultur zu nähern, aber eben eher von ihren Rändern her. Also sei es von eben dem Haustier, der Kuh, das am meisten vielleicht verlacht wird und als Schimpfwort gebraucht wird, wegen wie Hornochse. Eben von der dunklen Materie, von den Exkrementen her. Also das, was eigentlich wir von uns werfen, von uns geben und eigentlich am liebsten verdrängen in die Tiefen der Kanalisation, oder eben die Schüchternheit als eher so eine unscheinbare, auch eher belächelte Eigenschaft. Und eben zu gucken, eher von diesen Rändern her, dann den Blick wieder zu weiten auf das, was macht eigentlich unser Menschsein aus in unsere Kultur. Und ich glaube, das ist spannender, das eben so eher von dem Verworfenen und Überraschenden auszumachen als vom Zentrum.
Wie gehen Sie dann vor? Das sind ja ganz viele Puzzle, die dann irgendwann zusammenkommen.
Die verschiedenen Bücher meinen Sie als Puzzlesteine?
Ja, wenn Sie recherchieren. Themen, es gibt ja so viele. Ich meine, das ist so ein weites Feld. Und wie nähern Sie sich dem dann?
Sehr weite Felder. Ja, erstmal durch viele Lektüre, viele Gespräche, viele Filme gucken, Musik hören. Also erstmal alles wie so ein Schwamm aufzusaugen. Also im Fall der Kuh habe ich wirklich, das war so ein Thema, was mich auch sehr lange begeistert hat, dass ich wirklich eigentlich über Jahre, ich sollte eigentlich meine Doktorarbeit schreiben in Amerikanistik, aber habe dann viel Zeit damit verbracht, Gedichte, Texte über Kühe zu lesen, Ideen zu sammeln, aufzuschreiben, mit Menschen zu sprechen, die sich mit Kühen auskennen. Und dann irgendwann hat man ja das Gefühl, okay, ich habe hier so ein Polster, ich bin eben ein Schwamm vollgesogen, jetzt muss das irgendwie auch raus und ich muss das schreiben.
Gibt es eine bestimmte Zeit, wann Sie am besten schreiben? Tagsüber oder nachts?
Naja, früher, bevor ich Kinder hatte, war das immer so abends und nachts, wie man sich das so vorstellt. Der Spitzweg-Poet in seinem Dachkämmerlein, der dann nachts bei Kerzenschein sich die Augen verdirbt und dabei viel Rotwein trinkt. Inzwischen habe ich eben zwei Kinder und da ist doch eigentlich morgens so die beste Zeit geworden. Überraschenderweise, ich war immer ein Morgenmuffel, aber jetzt stehe ich eben notgedrungen um 6:30 auf und dann sitze ich um 8 am Schreibtisch, wenn es geht, und schreibe. Und das ist eigentlich so die beste Zeit.
Ihre Frau Svenja Flaßpöhler hatten wir vor einer ganzen Weile in der Sendung. Die sagte auch, sie hatte ein Experiment gemacht. Sie hat, glaube ich, morgens um 5 dann sogar schon begonnen zu schreiben. Ja. Sieht das bei Ihnen zu Hause dann so aus? Jeder sitzt dann morgens am Schreibtisch?
Morgens um 5 versuche ich noch, dann mich nochmal umzudrehen und weiter zu schlafen. Aber tatsächlich ist meine Frau da sehr hart gesotten. Die geht auch mal, wenn es sein muss, um 3 oder 4 morgens an den Schreibtisch und genießt die herrliche Ruhe, während die Kinder noch schlafen, dann ein paar Stündchen zu schreiben, ja.
Sie haben vor 6 Jahren ein Buch über Schüchternheit rausgebracht. Schüchterne Anteile werden die meisten von uns in sich haben. Wie äußert sich denn Ihre Schüchternheit?
Ich hoffe nicht im Radio, aber so in persönlichen Gesprächen glaube ich schon, dass sie immer wieder recht oft offen zu tragen tritt, also mit den typischen Phänomenen irgendwie betreten, auf den Boden gucken, erröten, stottern. Peinlich berührtes Lachen. Telefonieren finde ich ganz, ganz schrecklich. Wenn ich irgendwie vermeiden kann zu telefonieren, dann lasse ich das auch tun, ist bleiben. Deswegen in dem Moment, als die E-Mail erfunden wurde, das war für mich eigentlich ein Freudentag, ein Festtag.
Was macht es beim Telefonieren so schwierig?
Es ist völlig irrational. Also Schüchternheit, gut, in seiner schlimmsten Ausprägung ist ja so eine Art Angststörung. Oder dann ist schon wirklich eine Sozialphobie. Aber so eine milde Angststörung, glaube ich. Ich glaube, es ist irgendwie die Angst, man könnte jemand zu nahe treten, man könnte jemanden stören, man könnte durch seine schiere Präsenz oder seinen Anruf dem anderen irgendwie in seiner Aura, in seiner Würde verletzen.
Und das eben dadurch, dass es den Blickkontakt nicht gibt, es dadurch nicht zurücknehmen.
Genau, man kann es schlecht zurücknehmen. Man kann etwas Geschriebenes, kann man dann nochmal durchlesen. So eine E-Mail, die kann man noch 10-mal bearbeiten, bevor man sie losschickt. Aber beim gesprochenen Wort ist es doch weitaus schwieriger. Ja.
Und Sie beschreiben es als unterschätzte Eigenschaft. Es scheint also auch etwas sehr Gutes in der Schüchternheit zu stecken. Was
genau,
denn dann?
Ich versuche da eine Lanze dafür zu brechen, für dieses Gefühl, was ja eigentlich eher einem ausgeredet werden soll, vor allem als Mann. Es ist auch wieder so stark gegendert, dieses Gefühl, Frauen dürfen ruhig ein bisschen schüchtern sein, Männer aber nicht, müssen immer die Alpha-Males sein. Ich glaube, zum einen ist es wirklich was ganz Normales, Schüchternheit. Also sozusagen eine Gesellschaft braucht immer Schüchterne. Wenn alles nur Alpha-Tiere wären, dann wäre es eine Gesellschaft, in der sich alle gegenseitig den Schädel einschlagen. Es muss auch immer die geben, die zuhören und sich zurücknehmen. Insofern gesellschaftlich total wichtig. Ich glaube aber schon auch, es ist eine Eigenschaft, die einen ganz besonderen Blick auf die Welt eröffnet, weil man eben soziale Begegnungen, Kontakte, Freundschaften, Beziehungen nicht als selbstverständlich erachtet, sondern auch als ein Geschenk wahrnimmt und, glaube ich, auch hoffentlich danach trachtet, sie zu bewahren. Und insofern glaube ich, dass schon, dass schüchterne Menschen eine besondere Antenne haben sozusagen für die Befindlichkeiten anderer Menschen und darum bemüht sind, eben auch ja diese Freundschaften zu pflegen.
Wie nehmen Sie persönlich denn dann Ihre Schüchternheit im Alltag auch wahr? Das ist dann auch etwas, was Sie versuchen nicht zu bekämpfen, sondern vielleicht auch in den Alltag zu integrieren.
Ja, das ist ja eine Eigenschaft, die man nicht einfach so ablegen kann wie ein Jäckchen, was einem irgendwie peinlich geworden ist, weil es nicht mehr passt. Ich glaube, das ist sozusagen, für bestimmte Situationen muss man die natürlich auch mal einhegen. Also zum Beispiel, ich mache ja auch Lesungen, ich moderiere gerne Veranstaltungen mit anderen Autoren oder Musikern, die ich schätze und verehre. Und da ist natürlich schon so, dass man quasi an der Garderobe dann diese Schüchternheit eben doch mal abgeben muss, sich entsprechend präparieren, tief durchatmen, ein bisschen Yoga betreiben, bevor man auf die Bühne geht. Und dann geht es aber auch, ne? Also ich glaube, man lernt sehr klar, so bestimmte soziale Rollen zu spielen, je nachdem, wo man sich gerade befindet.
Ja, jetzt sitzen hier zwei schüchterne Menschen, aber man ist dann natürlich automatisch in einer Rolle drin, die nimmt man an und die bewahrt einen dann vielleicht auch davor. Die Rolle ist dann ein gewisser Schutz wahrscheinlich.
Genau, das ist auch interessant, dass, wenn man nachguckt, es extrem viele Schauspieler gibt, die von sich sagen, dass sie eigentlich extrem schüchtern seien. Und zwar, ich glaube, auch gerade so Schauspieler, die man ist, als besonders selbstbewusst und männlich. Daniel Craig, glaube ich, der James-Bond-Darsteller, sagt auch, er sei eigentlich unglaublich schüchtern. Und klar, es ist dann eben ein Rollenspiel und ich glaube auch ein gesteigertes Bewusstsein eben für das soziale Rollenspiel, in dem wir uns ja ständig bewegen müssen. Je nachdem, wo wir gerade hingehen, verhalten wir uns anders und einmal eben zurückgenommener und dann aber auch wieder selbstbewusster, wenn es sein muss.
Und Sie geben natürlich auch in Ihren Büchern unglaublich Persönliches von sich preis. Ist das auch wieder die Rolle des Autors, des Schriftstellers, wo die Schüchternheit zurücktritt?
Das geht, glaube ich, überhaupt nur, wenn man sozusagen für einen Moment vergisst, dass irgendjemand diese Bücher auch mal lesen könnte. Also Sie haben recht, natürlich sowohl das Buch über die Schüchternheit als auch jetzt dieses Wanderbuch, Der Weg des geringsten Widerstands, die sind schon auch sehr persönlich und offen. Es ist natürlich trotzdem eine Autorenstimme, die da spricht. Also es gibt da kein Buch, wo eins zu eins ein Autor oder eine Autorin abgebildet wäre, sondern schon auch wiederum eine Rolle, die ich einnehme. Und ich glaube, das macht es dann auch wieder einfacher, dass man sagt, das ist jetzt nicht Florian Werner, der hier spricht, sondern irgendwie Florian Werner Version B.
Das ist wieder der Schutz.
Das ist natürlich der Schutz, genau. Und dann vergisst man am besten, dass es irgendjemand liest oder jemand im Radio sich womöglich etwas darüber anhört.
Florian Werner, Schriftsteller und Autor aus Berlin, aber Sie haben eine Stuttgarter Vergangenheit. Sie sind hier zur Schule gegangen. Wie kam das?
Naja, als ich 3 oder 4 Jahre alt war, sind meine Eltern, damals war noch durch Deutschland auch noch geteilt, aus Berlin nach Stuttgart gezogen, haben hier im Orchester gespielt, beziehungsweise in der Oper. Und dann bin ich zuerst zur Grundschule und dann aufs Gymnasium gegangen in Stuttgart, Karls-Gymnasium Stuttgart, altsprachlich. Deswegen denke ich wahrscheinlich bei Ambrosia immer sofort an griechische Mythologie. Das ist noch diese altgriechische Prägung
drin,
und das
ja.
Verdanke ich natürlich Stuttgart und dem Karls-Gymnasium.
Und als Sie gestern Abend angekommen sind, Ihr erster Blick in Stuttgart oder der erste Gang, gibt es da bestimmte Dinge, die Sie sich noch angucken?
Ach, ehrlich gesagt nicht. Ich bin relativ spät angekommen. Ich bin auch ausnahmsweise geflogen, weil es terminlich nicht anders ging. Eigentlich versuche ich sonst immer mit der Bahn zu fahren, die Strecke Berlin-Stuttgart aus ökologischen Gründen natürlich. Klar, wenn ich sonst ankomme, ist der erste Blick immer auf den herrlichen Stuttgarter Hauptbahnhof. Dann freue ich mich über diesen Bonatzbau oder was noch davon übrig ist. Gestern habe ich dann tatsächlich einfach nur meine Eltern besucht, die eben noch hier leben. Ja.
Welche Erinnerungen haben Sie noch an Ihre Stuttgarter Zeit?
Ach, die schönste Erinnerung, und das war tatsächlich mein erster Gang gestern Abend, jetzt wo Sie fragen, ist das Freibad in Sillenbuch. Ich bin sofort vom Flughafen aus dann erstmal direkt dorthin eine Runde durchschwimmen, auch heute Morgen um 7. Das ist schon so eine schöne Erinnerung, das Bädle in Stuttgart-Sillenbuch.
Gibt es denn irgendetwas, was Sie vermissen? Denn es gibt ja so viele Schwaben eben auch in Berlin. Aber vermisst der Schwabe in Berlin dann auch etwas? Gut, Sie sind Berliner, Sie sind in Berlin geboren.
Ja, natürlich vernünftige Brezeln, die gibt es inzwischen auch, wenn man gut danach sucht, auch in Berlin. Aber ich glaube, die Stuttgarter Brezeln sind immer noch besser. Ich vermisse auf jeden Fall die Natur, diese einmalige Lage von Stuttgart in diesem Kessel, die ja erst im Hochsommer nicht immer nur angenehm ist, zumindest wenn man unten im Kessel wohnt. Aber diese Hänge und tatsächlich die Steffele, ich bin früher immer leidenschaftlich gern diese Steffele, auch wenn ich mit der Bahn hätte fahren können, runter und drauf gelaufen, auf dem Weg zur Schule, auf dem Weg nach Hause. Und das ist, glaube ich, schon das, was man in anderen Großstädten so nicht hat, dass man plötzlich auch so richtige Nischen von Stadtnatur hat, entlang dieser Staffeln, die durch die Stadt führen, und natürlich Ausblicke, wie man sie sonst nur in der Toskana hat. Das ist schon toll.
Wie ist Ihr Schwäbisch?
Mein Schwäbisch ist völlig nicht existent. Irgendwie diese ersten 3-4 Jahre in Berlin haben, glaube ich, dazu geführt, dass ich niemals vernünftig Schwäbisch gelernt habe. Aber ich habe gehört, bei Ihnen hapert das auch immer. Sie haben Sie nicht so einen Schwäbisch-Generator im Internet, den Sie manchmal benutzen?
Ich kann es als Sauerländerin leider überhaupt nicht.
Also ja. Tut mir leid, wenn ich so unverschämt frage. Aber
genau,
ich glaube, ich muss mir auch diesen Schwäbisch-Motz oder Schwäbisch-Schimpf-Generator
mal. Aber bei Ihren Eltern angucken. Ist das vermutlich anders. Die leben immer noch hier.
Naja, mein Vater ist auch Berliner. Der hat es, ohne mir zu nahe zu treten, glaube ich, auch nie vernünftig gelernt. Meine Mutter, die kann richtig Schwäbisch. Das ist die einzige in der Familie, die was Ordentliches gelernt hat, nämlich Schwäbisch.
In 2,5 Wochen ist Buchpremiere, Ihr Buch über das Wandern, der Weg des geringsten Widerstands. Ich könnte mir vorstellen, Sie sitzen schon am nächsten Projekt.
Ich sitze schon am nächsten Projekt, genau. Ich werde tatsächlich zusammen mit meiner Frau, Svenja Flassbühler, die eben Philosophin ist, ein Buch schreiben. Oder wir haben es zum Glück schon weitgehend geschrieben, aber man feilt ja noch bis zum letzten Moment daran. Und da wird es um eine Philosophie der Elternschaft gehen. Also es wird heißen, zur Welt kommen, und es geht eigentlich darum, was sozusagen, wie auch die Eltern ein gewisses Stück weit neu geboren werden durch die Geburt ihrer Kinder.
Und da konnten Sie sich morgens um 5 nicht nochmal umdrehen, sondern mussten dann eben auch gemeinsam schreiben, oder wie ging das?
Da musste ich dann mit ran. Naja, das Buch ist entstanden vor allem eigentlich aus so Gesprächen, wie man sie eben am Frühstückstisch führt, zumindest wenn man mit einer Philosophin verheiratet ist und selber Kulturwissenschaftler mit philosophischem Einschlag ist. Ja, so Gespräche, die wir hatten eben darüber, ja, wie eigentlich sich eben nicht nur das persönliche Leben, sondern der Blick auf Gesellschaft, auf Politik, auf die gesamte Welt eben doch grundlegend ändert in dem Moment, wo man eben Kinder bekommt und die einem bestimmte Sachen beibringen, die man vorher nicht wusste.
Und Kinder sind ja die besten Philosophen.
Das sind große Philosophen und manchmal auch nicht, muss man ehrlich sagen.
Danke für den Besuch in SWR1 Leute, Florian Werner.
Sehr gerne, ich danke Ihnen.
Eins gehört. SWR1.